Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Hallo, schönen guten Nachmittag und willkommen zur Plattform hier im Programm bei Radio Free FM auf der 102,6. Mein Name ist Michael Trost und heute geht es in der Plattform um das Vermeiden von Plastik. Das Stichwort ist Plastikfasten und dazu haben wir zwei kompetente Besucher von der Grünen Hochschulgruppe. Ich glaube Ulm oder Neu-Ulm, auf jeden Fall Hochschulgruppe, das hören wir gleich dann im Detail. Auf jeden Fall sind zu Gast Julia Drost und Julia Mies. Herzlich willkommen zweimal, Julia.
Hallo.
Schwierig, jetzt wahrscheinlich zu unterscheiden, welche Julia gerade, stimmlich hört man schon, da wenn ich Julia sage, wer gemeint ist. Nichtsdestotrotz, ihr seid heute Nachmittag bei uns und wir sprechen also dann eine volle Stunde über das Thema Plastik und wie man natürlich auch Plastikmüll vermeiden kann. Ja, ich würde vorschlagen, dass ihr euch mal ganz kurz vorstellt. Julia, so viel kann man dazu sagen. Du bist die Wetschab-Julia. Das heißt, wer alle vier Wochen donnerstags bei Wetschab einschaltet, hört die Julia.
Genau.
Insofern, du bist eine Radiokollegin. Und aber alles weitere erzählt ihr. Vielleicht magst du anfangen kurz mit der Vorstellrunde?
Ja, gerne. Ich studiere Psychologie. Ich bin hoffentlich ganz bald fertig damit. Und ich mache eben Wetschab, wie gesagt, in der Schule läuft das tatsächlich die nächste Ausgabe und davon abgesehen bin ich auch noch sonst so im Bereich Veganismus, Vegetarismus, Nachhaltigkeit, Tierschutz aktiv.
Mhm. Julia.
Ja, ich bin auch Julia, studiere auch Psychologie und bin da gerade in den letzten Zügen meines Masters. Ich habe jetzt gerade mit meiner Masterarbeit angefangen und bin ansonsten politisch auch schon recht lange aktiv. So Themen, die für mich immer ganz wichtig sind, sind so soziale Gerechtigkeit. Ich möchte einfach dafür sorgen, dass Kinder aus Familien, die es vielleicht nicht ganz so gut haben, trotzdem gute Chancen haben, gute Bildung genießen können und einen Job ergreifen können später, den sie wollen, unabhängig davon, wo sie herkommen. Und ansonsten höre ich sehr gerne Musik, fahre gerne Fahrrad und bin mit meinem Hund unterwegs.
Oh ja, sehr schön. Also du jedenfalls, ihr zwei seid, dann habt die Hochschulgruppe, ich weiß nicht, habt ihr gegründet, seid in der Hochschulgruppe, die sich mit dem Thema Plastikfasten unter anderem oder Natur und generell oder Umwelt befasst. Also jedenfalls, ihr seid also die Grüne Hochschulgruppe. Erzählt vielleicht darüber, wer ist das, seit wann gibt es die und welche Hochschulen sind davon daran beteiligt? Erzählt mal darüber ein klein bisschen.
Okay, sehr gerne. Wir haben uns vor einem Jahr gegründet und wir sind vor allem von der Uni Ulm Studenten und Studentinnen. Und es gab wohl mal vor 10 Jahren schon eine grüne Hochschulgruppe. Das hat sich nicht so richtig durchgesetzt und uns war es jetzt ganz wichtig, uns da zu vertreten, auch gegenüber anderen Parteien oder Hochschulgruppen uns durchsetzen zu können. Und ja, auch Leute, die mehr auf Nachhaltigkeit, ökologisches Bewusstsein, soziale Gerechtigkeit, Themen wie das sich interessieren, dass die in der Uni auch jemanden haben, von dem sie sich vertreten fühlen. Genau. Und wir haben uns letztes Jahr im April gegründet.
Ah ja.
Da waren wir ungefähr zu 5, jetzt sind wir 10 und ich hoffe, dass wir jetzt, wenn das neue Sommersemester startet, auch nochmal ein paar nette Leute dazu bekommen, die auch Lust haben, sich mit uns zu engagieren.
Okay.
Im Moment machen wir genau, wie du gesagt hast, ganz viel zum Thema Nachhaltigkeit, Plastikfasten, Themen in die ökologische Richtung. Das ist jetzt aber nicht unser Schwerpunktthema, sondern eher unser momentanes Thema. Und wenn die Plastikfastenaktion vorbei ist, dann werden wir das Thema natürlich nicht ad acta legen, aber uns vielleicht auch mal mit anderen Themen intensiver auseinandersetzen.
Du sagtest ja unter anderem Thema soziale Gerechtigkeit, also ist schon ein bisschen breiter aufgestellt. Und also ihr habt auf jeden Fall eine politische Nähe, natürlich sagt auch schon der Name. Seid ihr, also anders gibt es auch von anderen aus Partei irgendwo Abstammung, irgendwie ähnlichen Hochschulgruppen oder gibt es die nur von euch oder gibt es was Vergleichbares auch von den anderen Parteien?
Genau, also jede Partei hat die Möglichkeit, eine Hochschulgruppe auch zu gründen, auch unabhängig von der Partei. Also bei uns an der Uni gibt es auch von der FDP, von der CDU und von der SPD Hochschulgruppen.
Ich frage deshalb, weil gerade beim Stichwort soziale Gerechtigkeit hätte ich das jetzt eher eigentlich zu der SPD zum Beispiel zugeordnet, die ja das sehr, sehr weit nach vorne schieben. Und so die ökologischen Themen, ja, vielleicht auch bei Grünen dann eher so gesehen. Aber auf jeden Fall, es gibt auch von den anderen Parteien dann entsprechende Gruppierung. Wobei, wie ist das, ihr arbeitet dann schon auch mal ein bisschen zusammen oder ist es da auch schon so, dass diese Parteien, denke, schon sehr Einzug hält? Weil gerade soziale Gerechtigkeit, sagst du, oder irgendwelche anderen Belange wie Umwelt, bedürfen ja eigentlich eines gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Konsenses, wo man eigentlich alle miteinander dann streiten müsste. Also streiten, zusammenarbeiten, so würde ich sagen.
Ja, also es gibt Themen, bei denen wir sehr gerne mit Leuten zusammenarbeiten. Also es gibt ja auch nicht politische Hochschulgruppen, zum Beispiel die Hochschulgruppe für Nachhaltigkeit, mit denen haben wir schon zusammengearbeitet. Aber auch mit parteipolitischen Organisationen oder Hochschulgruppen arbeiten wir gerne zusammen, wenn das Thema hergibt und die Leute da auch Interesse dran haben. Also wir freuen uns einfach über junge Leute, die engagiert sind, die politisch engagiert sind. Und solange das in einem demokratischen Rahmen ist, ist es für uns alles okay.
Und diejenigen, die bei euch mitmachen, müssen dann auch nicht irgendwie Parteimitglieder sein, sondern die müssen einfach Studenten sein, die müssen einfach engagiert sein und sollten dann einfach Begeisterung für die Thematik mitbringen und einfach Interesse, sich zu beteiligen. Richtig?
So. Ja, genau. Ja. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, sich jetzt auch im Rahmen der Uni zu engagieren. Und zum Beispiel im Studierendenparlament sind ja zum Beispiel auch Hochschulgruppen vertreten, die jetzt nicht irgendwie eine Partei nahestehen oder so. Und da kann man sich dann eben entsprechend engagieren, je nachdem, bei wem man sich halt mit seinen eigenen Themen gut vertreten fühlt.
Hochschulparlament, sagtest du gerade, das habe ich jetzt noch nie gehört. Das heißt, es gibt eine Institution, die dann wie ein kleines Parlament funktioniert, wo dann die Fraktion so und so und die Fraktion so und so alle mit vertreten sind. Ist das so?
Also Fraktionen gibt es jetzt keine, aber es gibt die Studierendenvertretung, die wird jedes Jahr neu gewählt, im Sommersemester, auch dieses Jahr wieder. Und da können sich verschiedene Organisationen zur Wahl stellen. Man stellt dann quasi eine Liste auf von Leuten, die man ins Parlament schicken möchte, die einen dann vertreten sollen. Genau.
Oh ja. Aber das ist nicht so, also als ich im Studierendenparlament mal zu Gast war, da es ist jetzt nicht irgendwie so in Fraktionen aufgeteilt und man streitet dann miteinander, sondern es ist sehr stark. Es studieren ja alle Leute, sie haben ja ähnliche Interessen und dann ist es, also es kam mir sehr, nach einem sehr sachlichen Austausch klang es für mich. Und sehr wenig so irgendwie so Rangeleien oder so, die man anderswo vielleicht beobachten könnte.
Also kein politisches Theater, jeder gegen jeden und Opposition ist grundsätzlich Opposition, auch wenn der andere mal recht hat, sondern es geht schon ein bisschen mehr um die Sache und würde ich sagen, andere jüngere Generationen, da müsste man eigentlich dann auch schon ein bisschen anders ticken, vielleicht als so die Alten, die dann sehr auf Konfrontation und auch noch vielleicht ein bisschen anders denken oder ticken. Also ihr habt dann auf jeden Fall schon eher ein kooperatives, wenn ich euch richtig verstehe, miteinander.
Genau, und es geht ja auch darum, den Uni-Alltag zu verbessern. Was für Probleme haben wir da? Und da haben wir alle die gleichen Probleme. Wir ärgern uns alle darüber, dass es nicht genug Möglichkeiten gibt, wo man lernen kann in Ruhe oder dass es in der Mensa nicht genug vegetarisches Angebot gibt, solche Sachen. Und da stehen wir alle dahinter. Und würde ich sagen, das ist nicht irgendwie parteipolitisch aufgeteilt oder nach Hochschulgruppen, genau.
Dann, ihr habt gesagt, das ist also jetzt eine Gruppierung, die an der Universität dann quasi aktiv ist. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel an der Hochschule Neu-Ulm, wir hören ja auch, haben ja auch im Radio immer wieder Gäste von der Hochschule Neu-Ulm, oder das hören Leute zu, wenn die sich engagieren wollten, dürften die sich euch auch anschließen, obwohl sie in Neu-Ulm in der Hochschule zum Beispiel sind oder an der Hochschule Ulm? Oder ist das jetzt wirklich so, dass ihr sagt, nein, sorry, das ist jetzt wirklich eine Gruppierung, die ausschließlich für die Universität und die dortigen Studenten definiert ist?
Ist das? So ist es bei uns eigentlich nicht. Wir sind da ganz offen. Also wer in Ulm studiert und Lust hat, bei uns mitzumachen, kann gerne vorbeikommen. Bei uns ist es jetzt einfach gerade so, dass wir die allermeisten von der Uni Ulm sind. Wir freuen uns aber auch, wenn wir irgendwie mit den anderen Unis mehr zusammenarbeiten können und sich da vielleicht auch was ergibt. Dann würden wir auch gerne Aktionen zusammen machen und zusammen was planen oder auch mal einfach alle zusammen an einer anderen Hochschule was machen. Genau.
Ja, also solche Gruppen gibt es in anderen Hochschulen vergleichbar auch und in Zweifelsfall kooperiert man und trifft sich und macht dann auch gemeinsam irgendwelchen Aktionen. Ansonsten Unterstützung habt ihr aber schon finanzielle Art oder irgendwie dann auch ein bisschen aus Parteirichtung oder wenn es jetzt umgeht, Aktionen zu machen, das kostet ja wahrscheinlich auch Plakate oder weiß der Kuckuck irgendwo eine gewisse finanzielle Basis muss da sein und dass das ihr nicht als Student aus der eigenen Tasche wahrscheinlich tragen sollt, kann ich mir vorstellen. Also gibt es da ein bisschen schon parteiliche Unterstützung dann, oder?
Also das macht jede Hochschulgruppe für sich selber ein bisschen aus, wovon sie sich finanziert. Es gibt von der Uni Finanzierungsmöglichkeiten, wenn man Veranstaltungen macht, die für Studentinnen und Studenten sind zum Beispiel. Dann kann man in dem Studierendenparlament das beantragen, dass das gefördert wird und dann wird es davon finanziert. Wir haben aber auch, also wir bekommen auch Geld von den Grünen, wenn wir irgendwie eine Veranstaltung machen, die jetzt auch über den Uni-Kontext hinausgeht und wir da irgendwie Unterstützung brauchen. Also wir müssen es nicht selber bezahlen, ja.
Okay. Oder wenn ihr zum Beispiel irgendwo auf Reisen geht, um mich mit anderen Gruppen zu treffen, kann ich mir vorstellen, das kostet ja auch alles ein gewisses Geld oder irgendwie, naja, wie auch immer, ihr habt auf jeden Fall eine gewisse Unterstützung. Ja. Insofern könnt ihr dann schon da auch, ja, habt ihr schon mehr Möglichkeiten, als es wäre, wenn ihr das nicht hättet. Okay, verstehe. Gut, Themen, ihr habt schon ein bisschen angerissen, da war also im Prinzip das soziale Thema, hat gesagt, das Thema Ökologie, Umwelt, Nachhaltigkeit, natürlich sehr, sehr viele Schlagworte auch. Vielleicht gehen wir ein bisschen da ins Detail, also ganz konkret, vielleicht auch schon in der Hinleitung, wir reden ja heute über Plastik, beziehungsweise ihr habt das Plastikfasten genannt, also ein Belang mit Umweltverschmutzung und mit beziehungsweise das Gegenteil, der Versuch eben da Abhilfe zu schaffen. Also vielleicht so ganz konkret so die Themen, die bei euch so aktuell auf der Agenda stehen, wo ihr so gerade dran seid, was so konkret einfach ist, was euch tagtäglich momentan bewegt.
Ja, also Nachhaltigkeit ist ja für uns schon ein wichtiges Thema und jetzt, wo die Fastenzeit dann anstand, manche Leute fasten ja irgendwie Schokolade oder Zucker oder irgend sowas und dann kann man ja mal zum Beispiel innerhalb von diesem relativ begrenzten Zeitraum einfach mal ausprobieren, wie es ist, wenn man versucht, seinen Plastikkonsum etwas zu verringern, weil Plastik schon wirklich also ein großes Problem ist, obwohl es also rein theoretisch vielleicht ein cooles Material ist. Es macht schon einiges an Problemen, weil es relativ, also man kann es während es noch, während man es benutzt, ist es manchmal sehr praktisch, aber danach hat man den Müll und der ist ein richtiges Problem.
Oh ja, das ist sicherlich ein Thema, was uns irgendwo alle immer wieder begegnet und was uns alle irgendwo, irgendwo betrifft. Also ist der Schwerpunkt auf jeden Fall momentan an der Stelle zu informieren und Möglichkeiten der Vermeidung von Müll aufzuzeigen.
Ja, also es geht uns gerade darum, vor allen Dingen Tipps zu teilen, weil es ja auch einige Sachen gibt, die man jetzt, also manche Sachen sind vielleicht sehr schwer, an manchen Stellen ist es vielleicht sehr schwer, Plastik zu vermeiden, weil das wirklich ja gefühlt überall vorkommt, aber an anderen Stellen ist es auch relativ leicht und da kann man dann sagen, man probiert einfach mal ein bisschen aus und deswegen teilen wir auch auf Social Media jetzt immer regelmäßig Tipps während der Fastenzeit.
Oh ja. Ihr könnt ja mal ganz kurz sagen, wie man oder wo man euch bei Social Media dann angucken oder beziehungsweise die Inhalte lesen kann.
Genau, wir sind auf Facebook und Instagram vertreten und heißen jeweils Grüne Hochschulgruppe Ulm.
Und da kann man aktuell sehen, was ihr gerade so plant, was ihr so macht. Okay, gut, ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen einen Einblick, was da an der Stelle läuft. Ist das jetzt ein Thema, was ihr, sagen wir mal, jedes Semester irgendwo dann raussucht und sagt, in dem Semester legen wir einen Fokus schwerpunktmäßig jetzt zum Beispiel auf den Müll und im anderen Semester schwerpunktmäßig auf soziale Frage-Themen. Ist das etwas, was ihr alles gleichzeitig oder das eben eine mit großen Schwerpunkten, das andere mit kleiner Priorität beackert? Wie muss man sich das vorstellen? Oder ist es immer ein Thema, was halt schwerpunktmäßig von einer gewissen Zeit dann dran ist sozusagen?
Also uns gibt es ja noch nicht so furchtbar lange, deswegen hatten wir jetzt auch noch nicht so viele Schwerpunktthemen und haben das auch nicht eingehend besprochen, wie wir das handhaben wollen. Das mit dem Plastik, das zieht sich jetzt wirklich schon seit einigen Wochen durch, dass wir da dran sind und daran arbeiten und das wird auch noch bis Mai, machen wir auf jeden Fall noch viel in Richtung Nachhaltigkeit und Plastikvermeidung, da haben wir auch dann nochmal eine große Veranstaltung und ich glaube, danach werden wir aber wohl erstmal was anderes machen. Aber ich glaube nicht, dass wir uns immer ein Schwerpunktthema geben müssen oder wollen, sondern es kann auch gut sein, einfach was anfällt. Oder wir laden uns auch manchmal einfach Gäste ein, die uns über bestimmte Themen was erzählen. Und daraus ergibt sich dann manchmal eben wieder was, wo wir weiter dran arbeiten wollen.
Generell noch eine Frage, die mir gerade einfällt bei politischem Engagement. Wie begegnet euch das? Habt ihr das Gefühl, dass die jungen Leute heute, ich denke auch so ein bisschen an diese Freitagsdemonstration aktuell mit Klima, dass die Leute heute sehr an diesen Themen interessiert sind? Oder seid ihr, sagen wir mal, die Ausnahme unter anderem, den sehr vielen, die dann das eher gleichgültig nehmen? Oder wie begegnet euch das? Also mein subjektives Gefühl ist, dass das Bewusstsein in der Richtung sehr stark zugenommen hat. Und auch, glaube ich, sogar das politische Engagement. Wie begegnet euch das? Wie ist euer Eindruck oder eure Erfahrung?
Also so meiner Erfahrung nach gibt es schon einige Leute so in meiner Generation, die sich sehr interessieren, also zum Beispiel jetzt was Nachhaltigkeit angeht, was den Klimawandel angeht, auch was das Urheberrecht angeht, hat man ja vor kurzem gesehen. Ich sehe wirklich viel Interesse bei Leuten in meinem Alter. Ich glaube, dass manche Leute etwas skeptisch sind, was ihnen so die Parteipolitik bringt. Und da sind wir vielleicht eher die Ausnahme, dass wir da uns jetzt relativ klar rausgesucht haben, wo wir das. Also, aber es ist ja auch legitim für Leute zu sagen, ich bin mir nicht so sicher, welche Partei mir am besten gefällt. Ich gucke jetzt erstmal. Es gehört ja auch ein bisschen dazu, ein bisschen Skepsis zu haben und zu schauen, ob man sich von der Partei tatsächlich dann gut vertreten fühlt, die man jetzt vielleicht letztes Mal gewählt hat oder so.
Ja, und diese Thematik jetzt mit den Freitagsdemonstrationen, begleitet ihr das irgendwie auch, unterstützt ihr das irgendwie auch? Ist das ein Thema, was euch jetzt irgendwie auch gerade aktuell bewegt oder in irgendeiner Weise zu Engagement irgendwo mitführt? Oder ist das jetzt, damit habt ihr praktisch nichts zu tun, weil das sind Schüler und ihr seid die Studenten, also, oder wie ist das?
So ist es nicht, also das ist nicht so klar getrennt. Generell in ganz Deutschland nicht. Es gibt ganz, ganz viele Hochschulgruppen, unabhängig davon, welcher Partei oder nicht Partei sie angehören, die sich da engagieren. Wir sind auch vor 2 Wochen schon mitgelaufen, als die ganz große Demo auch deutschlandweit, weltweit und auch in Ulm war. Und wir unterstützen das auf jeden Fall und da gibt es keine Abgrenzung irgendwie. Das sind die Schüler und wir sind die Studenten und deswegen machen wir da nicht mit, weil wir haben ja letztlich alle das gleiche Ziel.
Und alle doch quasi in der jüngeren Generation, die noch eben sehr weit vorausschaut.
Wobei es jetzt auch schon Parents for Future und Grandparents for Future gibt. Also ich glaube, da gibt es einfach keine Altersgrenze von Menschen, die jetzt das Gefühl haben, wir müssen dringend was machen und wir müssen uns dafür einsetzen, dass die Politik sich da mehr engagiert und mehr reinhängt.
Ja. Oder auch die Gesellschaft an sich, weil die Politik an sich kann ja nur vielleicht den Rahmen geben, aber die Menschen müssen es leben. Aber da kommt es sicherlich noch drauf.
Deswegen ist es so schön, finde ich, zu sehen, dass jetzt endlich mal sich richtig viele Leute interessieren und das auch so eine bekannte Struktur jetzt gibt und nicht nur einzelne Leute, die sich mal Sorgen machen um den Klimawandel, sondern tatsächlich dann so mitdemonstrieren, finde ich persönlich sehr, sehr schön, dann zu sehen, dass man auch weiß, wie die ganze Generation wird das ganze Klimaproblem ausbaden müssen. Und dann ist es schön zu sehen, dass wir jetzt zusammen demonstrieren können.
Wird da aktuell bei diesem Anlass, ich meine, da redet man immer über Klima und CO2 und über Methan und die ganzen Ausstoße, aber über das Thema Müllvermeidung habe ich da jetzt relativ, ich meine, ich habe es nie so genau verfolgt, aber jetzt dann noch weniger mitgekriegt. Ist das auch ein Content im Sinne von vermeidet Müll und vermeidet gerade Weltmeere zu verseuchen? Ist das da auch ein Thema bei diesen Protesten, die gerade laufen, oder ist eher so die CO2-Thematik?
Also es geht, glaube ich, schon vermehrt um Klimaschutz. Ja. Tatsächlich darum, dass wir schauen müssen, dass die Erde sich nicht weiter erwärmt, wo jetzt der Müll erstmal keine direkte Rolle spielt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es für viele Menschen auch ein ganz großes Thema gerade ist. Einfach weil man jeden Tag in den Nachrichten wieder sieht, dass Fische sterben, Wale sterben, weil zu viel Plastik in den Meeren ist und sie das dann auch essen und daran sterben können.
Ja. Da muss ich ja gleich, wolltest du noch was ergänzen?
Ja, ich wollte gerade noch sagen, ich glaube, dass bei der Demo sehr stark im Fokus steht zu sagen, wir wollen, dass die Politik aktiver wird und mehr macht. Aber jetzt habe ich gestern einen Artikel über die Demonstranten und Demonstrantinnen gelesen, wo so ein bisschen erforscht wurde, wer die jetzt genau sind, welche Altersgruppe, was für Bildungsstand. Und da wurde auch gefragt, so, ob die Leute jetzt ihr eigenes Verhalten reflektieren. Und da war schon ein wirklich großer Prozentsatz von Leuten, die sagen, ja, jetzt denken sie mehr drüber nach, wie sie sich selber verhalten. Ich glaube, das bezieht sich auf zum Beispiel jetzt Plastikmüll, aber auch auf, dass Leute ihre eigenen Essgewohnheiten hinterfragen und sich überlegen, in welchem Zusammenhang ihr persönliches Verhalten mit dem Klimawandel steht.
Also da will ich einen Punkt einwerfen, den ich gerade gestern gehört habe, ohne es zu kritisieren oder Abrede zu stellen, dass die da engagiert sind. Aber ich sehe natürlich als Problem, wenn ich höre, dass die Schüler, die morgens protestieren, dann in der nächsten Woche zum Schul- oder Klassenausflug nach China reisen. Das habe ich gerade gestern mitgekriegt aus einer näheren Verwandtschaft. Da denke ich auch, Leute, muss es dann gerade China sein, Flugzeug, und ihr protestiert gegen Emissionen, aber ihr reist heute weiter, als wir vor 30 Jahren in der Schule gereist sind. Das ist ein Punkt, wo ich dann auch sage, ist dann das, was man daraus macht. Also natürlich vordenken und überlegen, wie sollte es sein, aber ob das jeder im Einzelnen umsetzt, diskutieren wir vielleicht in Bezug auf Müll auch gleich und auf die Thematik. Ich sehe, wir haben schon 20 Minuten gesprochen. Wir müssen auf den Müll natürlich kommen und auf den Plastik und auf dasselbige. Aber ich würde sagen, zunächst spielen wir einfach mal Plastik, hätte ich beinahe gesagt. Ja, The Age of Plastic, zum Thema passend. Hier sind aus dem Jahr 1979 Trevor Horn und John Wetton alias The Buggles.
Ihr seid hier bei FreeFM mit der Plattform. Zu Gast sind Julia und nochmal eine Julia von der Grünen Hochschulgruppe mit dem Thema Plastikfasten.
Genau, und wir sprechen jetzt über das Plastik, denn wir haben gerade über, sagen wir, allgemeine Bestandsaufnahme und natürlich über die Hochschulgruppe und politisches Engagement philosophiert, aber wir haben noch nicht wirklich über den Plastik, über die Thematik gesprochen. Ich würde sagen, versuchen wir einfach mal ein bisschen die Ist-Aufnahme. Julia, Plastik kommt aus Rohöl, wissen wir alle. Erzähl vielleicht einfach mal ein bisschen zu Plastik. Warum überhaupt dann der ganze Plastik-Einsatz? Was macht Plastik eben besonders? Berichtet mal, mach mal Ist-Bestandsaufnahme zum Thema Plastik.
Ja, also Plastik ist ein sehr beliebtes Material. Es werden im Jahr 300 Millionen Tonnen insgesamt auf der Erde produziert davon. Und Plastik ist deswegen ein so erfolgreiches Material, weil es sehr viele unterschiedliche Arten von Kunststoff gibt, die sich für unterschiedliche Sachen eignen. Also es gibt zum Beispiel das extrem weiche, biegsame, das man für Plastiktüten oder so Verpackungsfolie benutzen kann. Es gibt so hartes Plastik, das trotzdem elastisch ist, das man für Plastikdosen benutzen kann. Es gibt so ein hartes, das dann eher brüchig ist. Das wäre sowas, was man für Lichtschalter zum Beispiel benutzen kann oder für eine Toilettenbrille. Und es gibt eine flüssige Version, die man in Kosmetika benutzen kann. Also man kann es an total vielen Stellen anwenden. Gibt total coole Anwendungen im medizinischen Bereich. Gut, es wird jetzt aber an vielen Stellen halt auch eher so, dass es von vornherein als Wegwerfartikel konzipiert ist. Also gerade bei vielen Verpackungen.
Wisst ihr eigentlich, wann dieser ganze Plastikverpackungs, wahnsinnig beinahe gesagt, begonnen hat? Ist das schon Jahrhunderte? Ist das alles erst im 20. Jahrhundert, 19. Jahrhundert aufgekommen? Seit wann gibt es denn überhaupt solche Plastikumverpackungen, Plastikmüll? Ist das etwas, was schon seit Menschengedenken? Nein, wahrscheinlich nicht.
Gibt. Ich glaube, es wurde im 19. Jahrhundert sehr intensiv erforscht und kam dann immer mehr auf, was ich glaube. Ich glaube, es war, was ich gelesen hatte, war, glaube ich, ein Vergleich, wie viel Plastik vor 100 oder vor 80 Jahren benutzt wurde und eben heute. Aber es ist schon sehr, also es ist immer populärer geworden, die ganze letzte Zeit. Also es wird immer vielseitiger eingesetzt. Also man hat ja schon auch früher an vielen Stellen noch andere Materialien benutzt und jetzt sieht man, dass an der Stelle Plastik benutzt wird. Ich sehe es ja schon allein in der relativ, also historisch gesehen, kurzen Zeit, in der ich lebe. Früher war es, bei uns daheim hat man immer Stofftaschentücher benutzt und dann wurde irgendwann mal beschlossen, wir benutzen jetzt Papiertaschentücher, die in Plastik eingewickelt sind. Und schon war wieder mehr Plastikmüll da.
Mhm. Wenn ich so recht überlege, also früher gab es doch, meine ich zumindest, irgendwie noch Lädchen, also so 20, 30 Jahre, wo man dann noch irgendwo aus den Schubläden irgendwelche Sachen zum Beispiel rausgezogen hat und dann irgendwo auch seine Sachen abgefüllt bekommen hat in irgendwie Umverpackungen, die nicht Plastik waren. Ja. Also ich vermute, ich bin aber nicht sicher, dass so der große Run auf das Plastik so in den 50er, 60er Jahren irgendwo losgegangen ist, oder?
Ich glaube auch, dass das wahrscheinlich nach dem Zweiten Weltkrieg dann ganz gut losging.
Ja, eine Kollegin, also ich arbeite in einer Drogerie gerade als Aushilfe und eine Kollegin, die ich glaube schon in Rente ist, aber noch dort tätig ist, die hat erzählt, ja, früher war es ja nicht normal, dass alles in Plastiktüten verpackt wird, was die Kunden kaufen. Mhm. Und dann meinte sie, ja, natürlich kann sie, wenn jetzt die Leute irgendwie so einen großen Karton gekauft haben, sie hat dann sehr schön damit Seil drumherum gewickelt, dass das sicher verpackt ist und dann so mit einem Griff, dass man das gut heimtragen kann. Dann sagt sie, ja, natürlich, das musste ich in meiner Ausbildung lernen. Man hat ja früher nicht alles in Plastiktüten gemacht. Mhm. Und das war mir gar nicht bewusst, bis sie mir dann gesagt hat, also, weil ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich jetzt sowas lernen muss als Aushilfe. Da hat natürlich keiner erwartet. Ich habe allen Leuten die Plastiktüte verkauft halt.
Ja. Was ist denn der Grund? Gibt es denn heute auch gesetzliche Rahmenbedingungen, zum Beispiel im Sinne von Bewahrung von irgendwie, dass nichts drankommt, keine Keime rankommt? Oder um zum Beispiel zu gewährleisten, dass es original verpackt ist, gibt es ja irgendwelche Gründe, die drastisch oder wie soll ich sagen, wirklich begründbar sind, warum jetzt zum Beispiel alles mehrfach eingepackt werden muss? Oder ist das einfach Gedankenlosigkeit? Ich meine, umgekehrt, eine Industrie, die sowas zigmal verpackt, das sind ja auch Kosten, das ist Aufwand und damit Kosten, die man vermeiden kann. Also ganz ohne Grund werden sie es nicht machen. Aber gibt es überhaupt einen Grund, der sachlich begründet, weshalb im Vergleich zu vor 40, 50 Jahren heute alles so dicke eingeschweißt, in Plastik einfoliert ist, der nachvollziehbar ist? Ich meine, ja, irgendwie nur just for fun, kann ich mir nicht vorstellen, dass man das tut.
Also ich würde sagen, im regulären Alltag gibt es ganz viele Bereiche, wo es überhaupt nicht notwendig ist, Sachen so viel in Plastik zu verpacken. Aber es gibt natürlich auch Bereiche, wo es sehr bereichernd und wichtig ist, dass es eben diese Plastikverpackungen gibt. Also gerade wenn man jetzt an die Medizin denkt, die natürlich unheimlich davon profitiert, dass es einen Stoff gibt, der sehr leicht herzustellen ist und sehr leicht ist, der es schafft, Sachen steril zu verpacken, so dass man die dann direkt einfach nur rausnehmen muss und weiß, okay, da sind keine Keime dran, ich kann das an meinen Patienten benutzen. Dafür ist es natürlich sehr gut. Oder auch im Fleischgewerbe, wenn man jetzt Sachen verschickt, dann ist das natürlich super, wenn das keimfrei eingepackt werden kann. Mhm.
Also das sind natürlich genau die Punkte, denke ich, auch Sterilität, Keimfreiheit, die in Bezug auf Hygiene, damit Gesundheit schon ein Aspekt sind, den man nicht ganz zum Tisch wischen darf. Die Frage ist halt, ob es so dicke sein muss und so, aufwendig, wie es dann sein muss. Kann es auch sein, dass irgendwie Plastik irgendwie drumherum kommt, um zum Beispiel Dinge nach mehr ausschauen zu lassen, als es sind, dass man quasi künstlich Volumen erzeugt oder es als Werbemittel besonders bunt, besonders knallig, auffällig, dass es eben im Regal von anderen Dingen abhebt, wo es einen Marketing-Hintergrund irgendwo gibt?
Also ich habe das Gefühl, dass ich das auf der Arbeit sehr viel beobachte. Mhm. Also es gibt etliche Shampoos, die in Plastikflaschen verpackt sind, aber die kommen dann nochmal in Plastik eingewickelt an, obwohl sie ja davor schon gut verpackt waren. Und dann gibt es irgendwelche Hygienetücher, die einzeln in Plastik verpackt sind, und die kommen in einem Karton, aber in dem Karton muss nochmal Plastik sein, weil wenn man den Karton aufschneidet, könnte man ja sonst versehentlich diese Tücher mit aufschneiden. Und da, also das sind so Sachen, wo man, wenn man sich Mühe geben würde, das Plastik schon nochmal reduzieren könnte. Aber ich glaube, da ist die Priorität, es soll möglichst hübsch aussehen. Es geht nicht, dass man ein recyceltes Plastik benutzt, das irgendwie jetzt gräulich ist, sondern es muss dann strahlend weiß sein. Und an solchen Punkten könnte man natürlich, wenn man mehr Willen hätte, schon Plastik reduzieren. Aber ich habe den Eindruck, dass es nicht so besonders wichtig erscheint.
Ah ja, und ich meine, wenn ich manchmal so Verpackungen sehe, das ist jetzt vielleicht nicht ganz nur Plastik, aber zum Beispiel Softwarelizenzen. Hm. Es gibt heute so große Pakete, die machst du auf, kommt raus, ein kleines Schildchen oder ein kleiner Code, der deine Softwarelizenz dann irgendwie darstellt. Riesen Umverpackung, und wenn du die in der Hand nimmst, schüttel, dann klappert es hin und her, weil es ist nur pur Luft drin. Das heißt, da ist eigentlich nur dann der Produktartikel beworben. Früher, vor 10 Jahren, kannte man in dem Produkt dann eben, da sind Handbücher drin, da sind CDs oder DVDs drin. Mhm. Das ist ja nicht mehr der Fall. Also da wird wirklich ja nur eine Verpackung kreiert, damit es halt nach mehr ausschaut, als es eigentlich ist. Wie gesagt, komm, winzig kleiner Schnitzel raus, den bräuchtest du noch nicht mal, den könntest du in Miniatur könntest du den einpacken. Natürlich ist da wieder die Gefahr, vielleicht ist es da nicht sicher im Sinne von, es könnte verloren gehen oder es kann einer mal so schnell in die Hosentasche stecken. Es ist nicht mehr so sicher im Sinne gegen Diebstahl zum Beispiel oder so, dass das auch mit reinspielt. Ich weiß es nicht, aber ich sehe an der Stelle auch, dass es eigentlich mehr wohl wahrscheinlich ein verkaufsforderndes Ding sein soll, als dass es eine sachliche Begründung hat.
Ja, weil ich mir sicher bin, dass sich das in den nächsten Jahren auch erledigen wird, weil niemand mehr in einen Laden gehen möchte, um eine Lizenz für seinen Computer zu kaufen, sondern das wird einfach runtergeladen.
Ja, und ich meine, diese Verpackungen, diese riesigen Plastikverpackungen für so einen kleinen USB-Stick, also man kauft sich ja mit Absicht einen kleinen USB-Stick und das ist so eine ganz komische Plastikverpackung. Mhm. Ich habe auch noch nie mitbekommen, wie man die jetzt aufmacht, ohne sich damit in die Hand zu schneiden. Also ich habe auch noch niemanden beobachtet, der dabei gut aussah, wie er das aufgeschnitten hat. Ich habe immer Leute gesehen, die damit total gekämpft haben. Das hätte man einfach auch schlauer verpacken können.
Stimmt, eben. Ich meine, sonst könnte ja irgendein Verschluss dran sein, einmal drücken und es geht auf. Aber du hast recht, das ist ein richtiger Verpackungsmist. Da ist Pappe drin, da ist Plastik drin, ist vielleicht noch so zusammengeknipst, so ein blödes Ding, wo du die Finger aufreißt. Also saublöd. Eigentlich eher ein Gegenkaufargument, als dass es ein Vorverkaufsargument ist. Also da muss man schon fragen, was da der Hintergrund ist. Mhm. Und naja, also auf jeden Fall, wir stellen fest, es wird viel Plastik und Zeug irgendwo verbraten und an mancher Stelle ist es nicht wirklich nachvollziehbar. Sind wir jetzt in Deutschland besonders oder in Europa besonders schlimm oder ist das in anderen Ländern oder weltweit noch schlimmer? USA oder ich meine zum Beispiel Asien gerade zu wissen, dass es da extrem ist. Wie seht ihr das? Was wisst ihr darüber?
Also ich weiß, dass wir in Europa die Allerschlimmsten sind und das finde ich schon ziemlich heftig, weil es in der Öffentlichkeit so oft nicht dargestellt wird, sondern einfach Deutschland als das Land gilt, die viel recyceln, die sich für Klimaschutz einsetzen und seit bestimmt 10 Jahren passiert überhaupt nichts mehr. Grüne wir verbrauchen Punkt. Immer mehr Plastik. Es ist wirklich ganz furchtbar, wenn ich weiß, dass ich mehr Plastik verbrauche als Menschen, die viel, viel weniger Geld haben, weil sie aus Ländern kommen, wo das einfach, wo einfach nicht so viel Geld da ist und dann aber immer alle sagen, du kommst ja aus Deutschland, da wird ja alles recycelt und ich dann weiß, der meiste Teil des Plastiks wird verbrannt oder gar noch schlimmer irgendwie ins Ausland importiert, exportiert.
Ja, das sind dann die Müllberge, wo man dann in Fotos oder auf Bildern im Fernsehen, man sieht, dass dann irgendwo in Afrika der ganze Müll umherfährt, auch Elektroschrott und Zeug, und dann die Leute dort in diesem gefährlichen, giftigen Müll dann nach irgendwelchen Teilen suchen, also eigentlich unverantwortlich, aber wo tatsächlich einfach der Müll weggekarrt wird und da irgendwo dann bei den anderen abgeladen wird. Also ihr meint, Deutschland ist es gar nicht vorbildhaft. Ich meine, man in Deutschland denken, das ist auch gesagt, sagt jeder, ach, die machen eine Mülltrennung, die haben ja die gelbe Tonne und einen grünen Punkt und was sie alles haben und Umweltlogo und Zeug. Ihr würdet sagen, das ist ein bisschen Augenwischerei, oder? Das ist nicht wirklich, entspricht nicht wirklich dem, was es verspricht zu sein. Ist das?
Es ist auch das Problem, dass das Recycling an sich schon nicht so super funktioniert von Plastik. Also eigentlich muss man das Plastik nach Sorten sortieren, weil man wirklich nur Plastik von der gleichen Sorte wirklich gut recyceln kann. Und wenn man so eine komische Mischung hat und wenn man jetzt sich so überlegt, was man alles zum Beispiel in den gelben Sack wirft, das ist ja schon eine bunte Mischung von etwas härterem, etwas weicherem Plastik. Und wenn man das dann halt recycelt, dann kommt halt danach ein, also das ist nur Downcycling quasi, es kommt ein Produkt danach raus, das weniger wertvoll ist und das man halt nicht mehr wirklich gut recyceln kann. Also gerade zum Beispiel solche Plastikflaschen, die kann man einmal gescheit recyceln und dann kommt aber dabei keine Plastikflasche mehr raus, sondern raus kann man dann irgendein anderes Material machen, das dann weniger wertvoll ist und das muss man danach dann halt wegschmeißen, wenn man das dann nicht mehr nutzen kann.
Im Endeffekt kommt das ganze Plastik, ist ein Produkt, das aus fossilen Brennstoffen, sprich aus Öl, gewonnen wird. Beim Öl weiß jeder, Öl sind limitierte Vorräte natürlich auch wenn momentan wieder eher, glaube ich, Öl mehr und mit Mitteln wie Fracking und so weiter gefördert wird. Aber im Prinzip galt, und hatte ich auch schon in der Schulzeit, ich weiß, mein Vater, der hat in der Schulzeit gesagt, gekriegt, 1960 ist Öl zu Ende, wir brauchen andere Materialien, man muss sich umbesinnen. Ich weiß auch, dass man in den 1970er, 80er Jahren irgendwo hat man auch schon gesagt, das Öl ist im Jahr 2000 wahrscheinlich zu Ende, dann hat man wieder irgendwie Felder entdeckt. Aber kurz gesagt, eigentlich das Bewusstsein, dass das an der Stelle endlich ist und dass es eigentlich sträflich ist, lauter Sachen oder das Öl derartig zu verbrennen, zu verbrauchen oder dann in Form von Plastik wahrscheinlich auch zu verarbeiten, dass nachher wieder als Müll nur herumliegt, es sollte eigentlich schon seit einigen Jahrzehnten da sein, oder?
Ja, also tatsächlich habe ich das auch, als ich in der Schule war, immer gehört, dass das Öl ja dann mal ausgeht und ich habe da auch dann immer so Zahlen gehört, die dann auch immer noch ein bisschen korrigiert wurden, wenn was Neues gefunden wurde. Aber tatsächlich habe ich das im Kontext von Plastik noch nie gehört. Also jetzt denke ich gerade im Moment, wenn jemand zu mir gesagt hat, wir haben kein Öl mehr, um unsere Autos zu benutzen, dann hätte ja auch sein müssen, wir haben auch kein Öl, wir haben auch nicht mehr das Öl, um daraus Plastik für Herzklappen zu machen.
Dann fehlt es an allen Ecken und Enden. Ich will sagen, wer jetzt ein bisschen vorausschauend denkt und irgendwann auch an die Verknappung, die kommen wird, muss wissen, dass man da an der Stelle dann irgendwie Substitute oder Ersatz irgendwo Möglichkeiten noch schaffen muss. Ja. Da müsste man ja eigentlich lang vorausdenken, weil das von heute auf morgen zu etablieren ist sehr, sehr schwierig. Gibt es da niemanden, der an der Stelle sich jetzt gerade mal bei dieser Müllthematik dann auch irgendwo in Bezug auf Vermeidung schon in Bezug auf das schon Gedanken macht, andere Verfahrensweisen, andere Möglichkeiten, das zu vermeiden, zu machen?
Ich glaube, es gibt schon immer Versuche, nochmal neue Stoffe zu entwickeln, die bessere Eigenschaften haben.
Und abbaubar vielleicht wären.
Genau, also ich glaube, dass das jetzt langsam auch mal angekommen ist, dass eigentlich bei der Materialentwicklung man gleich überlegen müsste, ob man das dann irgendwie nochmal halbwegs ökologisch abbauen kann. Das war was, was man bei der Plastikentwicklung, glaube ich, überhaupt keine Rolle gespielt hat. Man hat einfach gedacht, ach ja, die werden das dann schon richten, die in der Zukunft. Und ich bin mir aber nicht so sicher, wie gut diese Materialien sind. Also es gibt einen Haufen neue Materialien, von denen hört man immer mal und dann gibt es irgendwie ein Produkt, das dann was ganz Neues ist. Aber ich muss sagen, dass ich mich jetzt mit dem ökologischen Fußabdruck von denen nicht wirklich auskenne.
Ja, also ein Punkt jedenfalls, wo ich denke, müssten sich längst eigentlich klügere Köpfe mit befassen. Denn so produzieren wir immer weiter Müll. Habt ihr irgendwie zu grob einen Anhaltspunkt oder Daten oder Statistik, wie viel Müll wir in Deutschland oder weltweit in Tonnen irgendwie, gibt es da irgendwie eine Zahl produzieren? Ich meine, da mal was gehört zu haben und das war ziemlich erschreckend.
Also es ist in Deutschland so, dass pro Person pro Jahr ungefähr 220 Kilo Verpackungsmüll anfallen und davon sind ungefähr 38 Kilo tatsächlich nur Plastikverpackungsmüll pro Person.
Wenn ich mir überlege, jeden gelben Sack, den man irgendwie vor die Tür stellt, wie viele Milchbeutelchen, wie viele sonst Umverpackungen von irgendwas drin sind, das ist alles Plastik oder mit Plastikanteil. Also ich denke.
Und ich finde es vor allen Dingen total beeindruckend, wenn man sich überlegt, wie leicht Plastik ist im Vergleich zu jetzt irgendwie, weiß nicht, einer Blechdose oder so, die man wegwirft. Also das Gewicht bei mir beim gelben Sack, wenn ich den rausstelle, ist ja von irgendwelchen Konserven, die ich da reingeworfen habe. Mhm. Also leeren, versteht sich. Und nicht von den Plastiksachen. Also da ist jetzt, wenn ich mir 38 Kilo Plastik mir vorstelle, wenn ihr euch mal irgendwie das Volumen vorstellt. Also das ist ja
Also
wahnsinnig
sagen,
viel.
Würdest du den gelben Sack nur mit deinem Plastikmüll verpacken, deine Dosen raus, dann wäre der relativ leicht. Und wir reden immer trotzdem noch von so einer Kilozahl. Das heißt, man redet im Volumen schon von Bergen oder von einem riesigen Berg, den man da quasi selber vor die Haustür im Jahr stellt und damit Volumen erzeugt. Und das Thema Recycling, das habt ihr gesagt, ist sehr gering ausgeprägt. Viel wird auf Müll geschmissen oder auf Halde oder dann verbrannt, sagtest du, oder sagtet ihr?
Ja, also es wird zum Teil schon recycelt, aber es ist halt noch nicht so, es ist halt nicht die Lösung für alles. Also es ist schön, wenn man seinen Müll trennt, es ist cool, das zu machen und es ist schön, wenn ein Teil davon recycelt werden kann. Aber das riesige Problem mit dem Plastik löst es eigentlich nicht, weil eigentlich man einfach weniger Plastikmüll machen müsste. Eigentlich ist das der entscheidende Punkt, dass es eben nicht zu viel ist, dass man eben nicht diese Unmengen hat, dass man nicht irgendwie riesige Müllteppiche mit Plastik auf dem Meer hat. Denn das ist der Punkt, an dem ist es dann saumäßig schwer, das Problem nochmal irgendwie in den Griff zu bekommen.
Ich denke, da sprechen wir gleich drüber, gerade die Thematik mit Meer und die bereinige ich die Meere. Es gibt schreckliche Bilder aus dem Fernsehen, wo man gar nicht hingucken mag, wo nur noch Plastik statt Fischen in den Meeren unterwegs ist. Ich habe nochmal einen Musiktitel und zwar Lady Trauma mit dem Titel Black Plastic hören wir. Und dann sind wir wieder da in circa 3 Minuten. Radio Free FM mit der Plattform. Heute Nachmittag, wir sprechen über Plastik, über Plastikvermeidung. Das Stichwort heißt eigentlich Plastikfasten. Wir waren gerade dabei, Stichwort Meere und Meeresverdreckung. Die Bilder, die wir sehen, immer mehr Müll in den Meeren. Wo gelangt er denn noch überall hin? Also in die Meere und indirekt dann in die Nahrungskette. Die Luft, Fragezeichen, durch Verbrennung auch? Wie ist das, wo überall landet jetzt unser Müll eigentlich? Wo überall begegnet uns der Müll? Natürlich in den Müllhalden vor der Haustür unter Umständen. Wo überall trifft uns dieser Müll?
Ja, also wir können ja einfach so sehen, wie er so direkt jetzt bei uns vor der Haustür liegt oder irgendwo hier in der Landschaft. Dann kann er über Flüsse zum Beispiel weitergeschwemmt werden bis ins Meer, auch vom Wind Richtung Meer geblasen werden. Und im Meer, also das Problem mit Plastik ist, dass es sich nicht so zersetzen kann wie andere Stoffe. Also wenn man zum Beispiel irgendwie jetzt Pflanzen kompostiert, dann hat man ja danach einfach Humus. Das funktioniert aber mit Plastik eben nicht, sondern man hat danach dann halt kleinere Plastikteilchen, die aber immer noch Plastik sind. Und diese, wenn sie eben durch das Salzwasser und die Sonne im Meer Plastik eben in kleinere Teilchen zerfällt, dann erscheint es eben vielleicht als potenzielle Nahrung für Tiere. Und man sieht ja oft ziemlich erschreckende Bilder von Tieren, die verendet sind. Und dann sieht man, was die im Magen alles hatten. Und dadurch kann es eben komplett in die Nahrungskette gelangen. Also wie du gesagt hast, es fängt dann bei irgendwelchen kleinen Tieren an und im Endeffekt kann man das dann auch bei Menschen nachweisen, die zum Beispiel dann Fisch gegessen haben.
Ja, das heißt, diese Teilchen werden, glaube ich, immer ein bisschen kleiner geschliffen, aber die bleiben, wie lange bleiben die jetzt? Also wenn du jetzt so eine Plastikmüll hast, der löst sich nie auf, oder? Wird also immer nur kleiner oder ist der auf jetzt 100 Jahre, 200 Jahre immer noch in irgendeiner Form als dann auch gefährlich giftiger Miniatur irgendwo Müll dann in den Meeren oder wie ist das?
Also es sieht so aus, also es gibt schon Experimente, dass man versucht hat, Tiere zu finden, die daraus vielleicht irgendwas machen könnten. Ich habe vorhin jetzt noch was gelesen von einer Motte, die offenbar Plastik fressen kann und daraus irgendwas macht. Das Problem ist nur, das ist halt in einem sehr begrenzten Rahmen möglich. Also wenn man jetzt ein Tier findet, das kann, ja, das kann das dann halt an einer Stelle. Eine Motte kann ja unter Wasser jetzt nichts mehr richten. Das ist ja jetzt kein Tier, das irgendwie unter Wasser irgendwas bewirken kann.
Gibt keine Wassermotten, oder?
Nee, glaube ich nicht. Weil man weiß, was die Evolution noch bringt. Aber das ist, also so wie es momentan aussieht, wird dieses Mikroplastik, das im Meer bleibt, vorerst mal einfach da bleiben und weiterhin Probleme machen, ohne dass es wirklich einen Plan gibt, wie man das wieder loswerden könnte.
Also Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich Plastik entweder überhaupt niemals auflöst oder mindestens 450 Jahre. Also so da dazwischen gibt es verschiedene Angaben, aber zwischen 450 Jahren und nie ist alles drin.
Ja. 450 Jahre ist ein bisschen länger, als dass wir da warten könnten. Ne? Das ist ein bisschen sehr lang.
Ja, es ist krass, sich vorzustellen, dass ich, wenn ich jetzt aus so einer Plastikflasche trinke, dass der Deckel mich locker überlebt. Also, er wird
Hammer,
deutlich...
Ja. Wie bitte? Das ist der Hammer, sage ich. Ja. Also die Vorstellung, dass der in 100 Jahren, noch 200 Jahren oder noch 400 Jahren genauso da liegt, noch so ausschaut und dann die nächste Generation anlacht und im Prinzip als Müll einfach da bleibt.
Ja.
Ja. Das heißt, die Frage ist... Wie kann man an der Stelle vermeiden? Wie kann man an der Stelle, was kann man tun? Was kann die Gesellschaft, was kann die Politik, Was kann der einzelne Mensch, wie kann man diesem riesigen Problem Herr werden? Oder kann man das gar nicht, ist die Verfahren, die Situation so verfahren, dass da gar keine Möglichkeit besteht, dass wir uns da quasi dem ergeben müssen, Fragezeichen?
Also ich glaube, wir müssen, wenn wir irgendwie wollen, dass es noch Fische auf der Welt gibt, von denen wir uns ja auch in gewisser Weise ernähren, um mal das Thema aufzumachen. Und wenn wir wollen, dass es noch Natur gibt, dass es irgendwie Pflanzen gibt, die wachsen können, weil sie nicht unter einem Plastikberg begraben sind, die dann unseren Sauerstoff produzieren, dann müssen wir irgendwas dagegen tun. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass jeder selber daran arbeitet, aber auch, dass Konzerne, Politik und die Gesellschaft im Allgemeinen ganz viel dazu beiträgt und anfängt zu kämpfen, dass wir das in den Griff bekommen.
Ja. Sind wir in Europa jetzt die Ersten, die sich da mühen, oder gibt es so ähnliche, weil letztendlich muss ja die ganze Welt eigentlich was tun. Es geht ja nicht an, dass nur einer dann oder eine Nation oder ein Gebiet, Europa zum Beispiel, ein Bereich sich irgendwo müht und die anderen aber dafür dreimal so viel Müll machen, nach dem Motto, uns egal, alles bequem. Ist das eine weltweite Einsicht oder weltweites Einsehen mittlerweile? Oder ich denke so ein bisschen gerade USA. Ich denke zum Beispiel an den Herrn Trump, so, der zum Beispiel in Bezug auf CO2 und auf alles, dass er nichts gibt oder sprich das auch beschreitet. Also sind wir jetzt in Europa da die Einzigen, oder gibt es schon auch in anderen Bereichen der Erde Leute mit Bedenken, also, oder die sich kümmern?
Also ich glaube, Individuen mit Bedenken gibt es an relativ vielen Orten auf der Welt. Also da fallen mir jetzt zum Beispiel auch Amerikanerinnen zum Beispiel ein, denen ich auf Social Media folge, die auch immer zum Beispiel darüber sprechen, wie man Verpackungen vermeiden kann. Und ich weiß auch, dass es ein paar afrikanische Länder gibt, die zum Beispiel Plastiktüten verboten haben.
Verboten sogar?
Ja. Oh ja. Also ich habe mal gesehen, jetzt wäre es gut, mich zu erinnern. Ich glaube, dass es in Uganda war.
Ich weiß auch, dass es in Indien der Fall gerade ist, also unabhängig von Afrika.
Aber. Ja, genau. Ja. Und also da habe ich wirklich auch mal gesehen, das war in der Dokumentation, man konnte wirklich sehen, wenn man ins Land eingereist ist, so wie man halt sonst vom Zoll kontrolliert wird, wurde man da eben auch kontrolliert, dass man dann keine Plastiktüten mit reinbringen darf. Ah, ja. Das heißt, man musste dann halt, wenn man was in Plastiktüten verpackt, in seinem Gepäck hatte, halt dann auspacken.
Aber ich meine, wir haben ja auch sonst viele Güter, die aus Plastik sind. Wenn ich mal so überlege, das sind zum Beispiel Brillenetui oder irgendwie sowas. Ja. Ich meine, musste man das, da hätte man das auch abgeben müssen. Oder deine Brille ist zum Beispiel auch mit Plastik möglich. Nee, oder?
Ist das Plastik? Meine Brille ist auch Plastik, ja. Nein, ich glaube, da ging es, also ich glaube, es ging speziell um Plastiktüten. Und wenn, bezog sich das auch immer auf die einmal benutzbaren Plastikgegenstände. Also meine Brille habe ich ja jetzt schon 2 Jahre zum Beispiel. Aber diese einmal benutzbaren Sachen, das ist schon mal ein Riesenproblem, dass man eine dermaßen Menge an Dingen wirklich nur ein einziges Mal benutzen kann. Also gerade irgendwie so eine Gurkenverpackung oder so. Da packt man die Gurke aus und ist die Gurke, und das Plastik bleibt aber dann trotzdem erhalten. Und eben bei diesen einmal benutzbaren Plastiken, da setzen ganz viele Gesetze an.
Ja. Ja. Ist das auch jetzt die Auswirkung bei uns, dass wir an der Stelle zum Beispiel auch inzwischen, wenn man Plastiktüten haben wollte, 10 Cent irgendwo dazu bezahlen und nicht mehr mit Selbstverständlichkeit bei jedem Einkaufen den Plastiktüte hinterhergeschmissen bekommen?
Ja, das war von der EU eben die Idee. Ich habe den Eindruck, dass es was bringt. Also ich habe schon
Studien sagen das auch.
Ja, also ich habe öfter mal schon Leuten gefragt, ob sie eine Plastiktüte brauchen, und sie dann gesagt, also die ich abkassiert habe, und die dann gesagt haben, kostet's was? Habe ich gesagt, ja. Und dann haben sie entdeckt, dass sie gute Schwaben sind, und haben gesagt, ja, dann natürlich nicht.
Also muss man im Prinzip über das Geld, über den Kostenfaktor dann die Leute versuchen, ja, zum Umdenken oder zum anderen Handeln zu bewegen. Es ist, dass man im Prinzip über den Preis letztendlich, ja.
Ja, das ist sicher eine Möglichkeit, Leute zum Umdenken zu bewegen oder zum anders Handeln. Ich weiß nicht, ob es dann Umdenken ist, aber zum veränderten Handeln. Genau. Gleichzeitig haben wir ja jetzt auch, gestern hat die EU ja beschlossen, dass Einwegplastik jetzt verboten werden soll. Einweggeschirr, Strohhalme, so Trinkröhrchen werden verboten. Und genau, ich glaube, dass es halt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass es nicht eben, es ist wichtig, dass es jeder für sich selber macht oder darüber nachdenkt, was er tut und was er möchte und was er nicht möchte. Aber ich glaube auch ganz stark, dass wir solche Verbote brauchen, einfach um ein verändertes Handeln im Großen zu bewirken.
Mhm. Ja, die ganzen Plastiktüten sind ja, oder viele sind heute verschwunden. Jeder hat irgendwo, oder viele zumindest, heute ein Stofftäschchen dabei. Also das ist ein Punkt, wo man vielleicht ganz gut irgendwo schon mal was machen kann. Jetzt ist die Frage, was wir vorher angesprochen haben, bei den ganzen Umverpackungen, die jetzt zum Beispiel vielleicht aus Gründen der Haltbarkeit, aus Gründen der wie man gesagt hat, keine Bakterien rein, Gibt es denn da irgendwie jetzt auch für die Verbraucher oder für den Einzelnen, der was Gutes tun will, auch eine Chance, eine Möglichkeit? Oder sind wir da nach wie vor eigentlich dem, was die Industrie dort macht, ausgesetzt? Also bei den Tüten kann ich heute schon handeln.
Ja,
aber
ja.
Den großen anderen Müll, habe ich irgendwo an einer Stelle Möglichkeit, schon was zu tun? Oder wie schaut's?
Zum Glück haben wir ganz viele Möglichkeiten, selber auch was zu bewirken.
Ja, also zum Beispiel, wenn man Lebensmittel kauft, man kann zum einen einfach darauf achten, dass man statt einer Plastik eine Papierverpackung kauft, weil das Altpapier kann man wenigstens ins Altpapier geben und das wird dann hoffentlich auch recycelt. Man kann das Gemüse einfach komplett lose kaufen und das Obst oder man nimmt sich auch ein Stoffbeutelchen. Wenn man dazu Zugang hat, dann kann man eben auch ganz unverpackt einkaufen. Also zum Beispiel aus solchen, das ist dann so eine große Schütte und da kann man sich dann eben, weiß nicht, Haferflocken abfüllen oder Nüsse oder Nudeln und spart sich dann an der Stelle komplett eine Verpackung, weil man sich von daheim ein Beutelchen mitbringt oder direkt das Glas, in dem man das dann lagern möchte.
Okay, sowieso, ich wundere mich ja ganz oft, wenn du jetzt zu Läden gehst, auch zum Beispiel hast du gesagt, du arbeitest in der Drogerie, man sieht ja sehr oft, dass dann in den Läden schon irgendwelche Müllablage oder irgendwas vorhanden ist, wo die Leute dann ihre Umverpackung gleich dann im Laden dort lassen. Das heißt, für den Heimtransport haben die dann schon irgendwie vorgesorgt und bringen ihre eigenen oder zumindest oder transportieren es unverpackt. Also insofern ist das sowieso unsinnig, dann weiter wahrscheinlich die Verpackung drumherum zu machen, wenn 30-40% der Leute das dann nachher auspacken und dann liegt es da schon im Laden quasi zur Entsorgung. Also insofern das Argument und es muss sicher nach Hause oder irgendwas ist da an der Stelle bei vielen ja schon nicht mehr, zieht ja nicht mehr, sag ich mal, oder? Also gerade bei dir in so einer Drogerie, ich weiß es, meines gesehen zu haben, dass da auch schon immer viel Müll gleich im Laden ausgepackt oder verbleibt,
ja,
dass die Leute es auspacken, dann in die Tasche und dann ab nach Hause.
Ja, das beobachte ich auch. Und man kann es natürlich nochmal also ein Stück weitermachen und sagen, es werden ja auch Sachen verkauft, die komplett unverpackt sind, zum Beispiel jetzt auch in der Drogerie. Also da gibt es zum Beispiel auch Shampoo, das einfach so wie trockene Seife von der Form her ist. Da ist ein Plastik drumherum, kein Plastik, sondern ein Papier drumherum gewickelt, auf dem die Marke draufsteht. Aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, ein Shampoo zu kaufen, bei dem man wirklich gar keinen Müll macht. Nicht nur die Verpackung um die Plastikflasche rum nicht, sondern eben auch die Plastikflasche an sich nicht.
Ja, okay. Und jetzt, wie ist das überhaupt? Gesetzgeber und sonstige irgendwie, gibt es da schon irgendwelche aktuellen Dinge, die irgendwo als Verordnung oder als irgendwelche Maßnahmen in der Richtung schon auf den Weg gebracht sind, die diskutiert werden, die bald kommen oder auch EU-Richtlinien oder ist da eher noch mau? Sprich, ist aus der Seite der vielleicht der Akteure, der Handelnden, zum Beispiel der Politik, irgendwie schon jetzt irgendwas auf dem Wege oder ist das im Augenblick alles das, was wir beschrieben haben, wo der Einzelne nur als Individuum momentan eben mit Goodwill irgendwo schon was tun kann und tut?
Genau, also die EU hat eben gestern beschlossen, dass solche Einwegplastiksachen stark eingeschränkt werden müssen. Ansonsten würde ich sagen, gibt es da im Moment noch nicht so viel.
Ich meine, man hat in den 90er Jahren was, glaube ich, das war der Herr Trittin, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, dann glaube ich eine Dose mehr oder weniger.
DJ-Dosenpfand.
Ja, genau, irgendwo, das ist natürlich dann nicht Plastik, sondern Blech überwiegend, das per Gesetz irgendwie zu verbieten oder zu reglementieren. Ja. Andererseits ist natürlich auch so, und ich weiß nicht, wie euch das ergeht, dass natürlich Verbote, wenn irgendwas verboten wird, das wissen die Parteien inzwischen auch, kommt schlecht an. Es gab eine Partei, die mal zum Beispiel einen Veggie-Day einführen wollte, nachher abgestraft vor den Wahlen. Julia, also auf jeden Fall, das ist auch so die Frage, scheut sich die Politik, weil sie sich dann potenziell auch dann an der Stelle Feinde macht oder Wähler das kostet? Scheut man sich vor unangenehmen Entscheidungen in der Richtung?
Also es gibt sicherlich Leute, die da scheu sind. Ich meine, ich habe jetzt nicht so große Angst, da irgendjemanden großartig zu verärgern. Wenn man jetzt irgendwie über Strohhalme oder so redet, was ja auch ein bisschen diskutiert wurde, war, dass halt Menschen, die eine Behinderung haben und deswegen mit einem Strohhalm leichter trinken können, dann gesagt haben, ja, aber so ein Glas- oder Metallstrohhalm funktioniert halt nicht so gut wie für mich. Und ich habe gar nichts dagegen, dass ein paar Leute Plastikstrohhalme weiterhin benutzen. Ich meine, den Umwelteffekt, den das von ein paar Leuten hat, ist ja auch überhaupt kein Problem. Nur wenn man dann halt bei jedem Getränk einen Strohhalm bekommt, was ja in manchen Restaurants der Fall ist, dann sind das halt Mengen, die ein Problem machen. Und dann ist die Frage, ob dann das Verbot nicht dann vielleicht doch die bessere Option ist, um halt durchzugreifen.
Jetzt muss ich aber doch nochmal fragen, unsere Überschrift heißt Plastikfasten. Was ist genau Plastikfasten?
Also wir haben am Aschermittwoch angefangen, auf alles aus Plastik zu verzichten, was mit Einwegplastik zu tun hat, was wir irgendwie leisten können. Und dabei geht es nicht darum, dass wir gar nichts mehr brauchen, weil weil wir dann so sehr eingeschränkt sind, dass wir nicht mehr vernünftig leben können. Darum geht es nicht, sondern einfach zu schauen, sich klar zu machen, wo benutze ich jeden Tag Einwegplastik, was kaufe ich in Einwegplastik verpackt und wo kann ich drauf verzichten. Und einfach so, so für uns hat das, glaube ich, schon einen ganz großen Effekt gehabt, einfach, dass wir uns ein bisschen mehr klar darüber geworden sind, wo benutze ich Plastik und wo ist es eigentlich auch ganz einfach, das nicht zu tun. Weil es einfach auch wirklich viele Sachen gibt, die man schon unverpackt kaufen kann oder die man in Gläsern kaufen kann oder in Papierverpackungen, sodass man wirklich viel eigentlich drauf verzichten kann. Und bei manchen Sachen geht es einfach noch nicht so gut. Und dass man sich dann sagt, okay, das ist in Ordnung, ich kaufe mein Putzmittel, das mir ganz wichtig ist in dieser Plastikverpackung, aber meine Milch, mein Käse, meine Wurst, mein Brot, dafür brauche ich jetzt kein Plastik mehr.
Wenn du zum Beispiel gerade auch irgendwo sagst, irgendwo so in der Drogerie, da gibt es ja unheimlich viel Plastik, wenn ich zum Beispiel, um das Bad zu putzen, irgendwie so ein Mittel oder so kaufe oder ich mein Spülpulver haben will, dann kann ich natürlich schlecht hergehen, mein Spülpulver da ausschneiden und dann irgendwie mit, sondern staubt es ja. Also das muss man fast in der Plastikverpackung mitnehmen, oder?
Also ja. Es gibt Läden, in denen man sich das eben auch abfüllen kann. Oh ja. Oder man kann sich ganz viele Sachen selber machen. Da sind wir auch gerade ganz gut dabei, einfach auszuprobieren, was kann man denn selber machen, was funktioniert davon gut und was vielleicht nicht. Mhm. Wir sind zum Beispiel Waschmittel war jetzt was, wo wir festgestellt haben, kann man sich einfach selber machen, klappt.
Ja, Mädels, wir haben schon 16:59 in 15 Sekunden. Ich glaube, wir hätten gut und gerne jetzt noch eine Viertelstunde oder länger sprechen können. Ich sehe auf jeden Fall, wir haben das Thema angerissen, wir haben das Problem ein bisschen aufgezeigt. Leider sind wir mit der Plattform auch schon wieder am Ende für heute. Ich denke, wir machen einfach mal irgendwann eine Fortsetzung, vielleicht einfach eine Wissensstrahle. Können wir auch mal aufgreifen. Denkt mal nach.
Sehr gerne. Nur noch ganz kurz, am 2. Mai um 20 Uhr haben wir eine Veranstaltung im Gleis 44. Wie kann ich auch ohne großen Geldbeutel nachhaltig leben?
Alles klar, das war die Plattform für heute. Mein Name ist Michael Trost und ihr wart
Julia
und Julia.
Alles klar, wir sagen tschüss und vielen Dank.
Bis Ciao. Dann.
Tschüss. Ciao.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.